vor 14 Tagen in der ersten Sendung zur Wahl in Amerika, zum Wahlkampf und zur amerikanischen Wahl, haben wir uns ausgiebig damit befasst, was man mit Fug und Recht den Personen- und Führerkult nennen darf, der diese Veranstaltung dominiert hat. Das hat eine ganze Sendung lang gedauert. Nicht, weil wir etwa die beteiligten Personen so faszinierend gefunden hätten, sondern weil alle Welt in den USA und sonst wo diesen Personenkult vor allem am letztendlich erfolgreichen Kandidaten durchgezogen hat. Ich möchte kurz resümieren. Das ist so das Ergebnis der letzten Sendung, offenbar guter demokratischer Brauch. Angesichts dessen, dass das versammelte Volk der wählenden Untertanen turnusmäßig wieder einmal aussuchen darf, welche Figur das Amt des politischen Führers und Oberbefehlshabers besetzen soll, also nicht bloß des Oberbefehlshabers in militärischen Dingen, sondern auch über die zivilen Bestandteile des Volkskollektivs, kriegen Wähler ohne weiteres folgendes Kunststück hin. Sie fingieren ein menschliches Vertrauensverhältnis zu ihrem künftigen Regenten, der sich selber auch dementsprechend menschlich inszeniert, als cool, modern oder auch lebenserfahren, als familientauglich, durchsetzungsfähig und so weiter. Sie fingieren dieses Vertrauensverhältnis, dieses menschliche, um so einen Typen eben als ihren politischen Chef zu ermächtigen, dem sie nach der Wahl Gehorsam schulden. Ein Hauptmotto demokratischer Wähler heißt also, weil ich dem Chef der Nation blanko und pauschal zu folgen habe, prüfe ich ihn oder die Kandidaten darauf hin, ob ich zu ihm und zu ihnen als Menschen ein blanko und pauschales Zutrauensverhältnis fassen kann. Das soll mir nämlich gewissermaßen verbürgen, dass ich vom Chef mit seiner Macht über mich hernach nicht beschissen werde. Dann heißt die demokratisch völlig in Ordnung gehende Fortsetzung auch konsequenterweise, welcher Kandidat dieser Vertrauenswerbung diese Sorte Einseifertum besser hinkriegt als sein Konkurrent, wer also Erfolg hat und beim Wähler Einseifen Erfolg vorweisen kann, der hat dann auch die Qualifikation Erfolgsmensch unter Beweis gestellt. Und die erwartet man in Demokratien als erste Führertugend. Der Sieger verkörpert als Typ den Erfolg, den die Nation bei ihren politischen Großtaten daheim und auswärts braucht und haben will. Diese Seite der Kunst der Wählerbetörung hat in den Vereinigten Staaten wie auch bei den interessierten Zuschauern im Ausland einen ganz prominenten Platz eingenommen. Es ging um den Erfolgstypen. Wer ist der Bessere, Obama oder McCain? Aber das heißt natürlich nicht, dass die sogenannten Sachthemen bei der Wahlwerbung nicht vorgekommen wären. Zur Vertrauensseligkeit des demokratischen Untertanen gehört es ja auch mit dazu, dass er sich mit seinen Problemen, aber auch mit seinen Auffassungen über Gott und die Welt an die Machtmenschen über ihm wendet und sie denen überantwortet, die mit ihrer Macht etwas ausrichten können. Also er als der kleine Mann, der kleine Mann ist und bleiben will und der sich auf diese Macht angewiesen sieht. Diese untertänige Stellung nutzen die Kandidaten, um in Wahlkämpfen neben ihrem Eigenlob bzw. mit ihrem Eigenlob und mit der Technik des Schlechtmachens des Rivalens auch von oben her festzulegen, was die verbindliche nationale Sicht der Dinge ist bzw. in Zukunft sein soll. Diese Erziehungsarbeit am Staatsbürger bringt diesen auf den je aktuellsten Stand der nationalen Sicht der Lage. Also erfährt man, wenn man sich mit diesen sogenannten Sachthemen, also mit den Aussagen darüber, auseinandersetzt, über die Ansichten, über die Standpunkte der Kandidaten dazu, auch einiges über die Staatsräson der USA, die übrigens bei dieser Wahl sowieso nicht zur Wahl stand, wie bei keiner demokratischen Wahl, vielmehr umgekehrt einen festen Leitfaden bei der Ermittlung der Führungsqualitäten der Präsidentschaftsbewerber abgab. Unseres Erachtens lohnt es sich also, anhand ihrer Behandlung im US-Wahlkampf einmal einige dieser Sachthemen zu besichtigen, die Führer und Geführte bewegt haben. Das gibt auch die Gliederung der heutigen Sendung vor. Wir haben uns für die Bildungspolitik, die Umweltpolitik, Außen- und Sicherheitspolitik und, sofern noch etwas Zeit bleibt, die Krisenpolitik, also die Politik in der aktuellen Finanzkrise, entschieden. Die Zitate entnehmen wir einem Mitarbeiter, der im Gegenstandpunkt Verlag für uns recherchiert hat und sie uns übermittelt hat. Wir liefern sie hier, sie sind im Internet nachzulesen, in den US-Quellen einschlägig vorhanden. Wir liefern sie heute hier in eigener Übersetzung.
Gut, bevor wir dann in die Bildungspolitik einsteigen, möchte ich gerne noch ein paar Bemerkungen loswerden zu dem Thema der erste schwarze US-Präsident. Also eine Würdigung dessen, was in wie außerhalb der USA als beinahe sensationelles, jedenfalls höchst bemerkenswertes Resultat dieses Wahlgangs verbucht worden ist. Zum ersten Mal hat ein Mensch mit nicht weißer Hautfarbe die Ami-Präsidentenwahl gewonnen. Uns ist daran nämlich aufgefallen, dass dies als so eine Art Verbindungsglied oder Scharnier funktioniert hat zwischen dem Menscheln als Grund einer Wahlentscheidung, das der Franz gerade nochmal beschrieben hat, und der politischen Qualität, die dem Wahlakt nun ein für alle Mal eigen ist. Es ist ja weitläufig und weltöffentlich Bericht erstattet worden, dass nach Obamas Wahlsieg Menschen schwarzer Hautfarbe sich in den Armen lagen und unter Freudentränen zu Protokoll gaben, dass wir das noch erleben dürfen. Einer von uns wird Präsident der USA, mitsamt der Fortsetzung, das gibt uns den Glauben an Amerika zurück. Naja, und der Kandidat Obama, der hat ja mit seiner Hauptparole Yes We Can, dieser politisch bemerkenswert unspezifischen Parole Yes We Can, damit hat er nicht zuletzt darauf angespielt, dass mit ihm als Führer etwas geht, das bisher in den USA nicht ging. Eben ein Schwarzer im mächtigsten Amt der Welt. Fragt sich, was soll man davon halten? Soll man das für einen Fortschritt befinden, weil Schlag gegen die notorische amerikanische Sünde des Rassismus? Naja, das mag schon sein, dass mit Obamas Wahl zum Chef der USA der Rassismus in den USA jetzt einen anderen Stellenwert bekommen hat. Fragt sich immer noch, was ist der Fortschritt wert? Dazu mal den Originalton Obama. Zitat: Der grundlegende Fehler der Predigten von Reverend Wright Also das ist dieser schwarze Pfarrer der Chicagoer Gemeinde, der Obama angehört hat, dieser Reverend Wright, der ein paar ziemlich radikale Sprüche zum Rassismus des weißen Amerika losgelassen hat und von dem sich der Obama dann distanziert hat. Also der ist hier gemeint. Gut, nochmal zurück zu dem Obama-Zitat. Der sagt, der grundlegende Fehler der Predigten von Reverend Wright ist nicht, dass er über Rassismus in unserer Gesellschaft sprach. Der Fehler ist, dass er darüber sprach, als sei unsere Gesellschaft statisch. Als hätte es keinen Fortschritt gegeben. Als sei dieses Land noch unwiderruflich an eine tragische Vergangenheit gebunden. Ein Land, das es für eines von Wrights eigenen Gemeindemitgliedern möglich gemacht hat, sich für das höchste Amt im Land zu bewerben und eine Koalition von Weiß und Schwarz zu bauen, von Latinos und Asiaten, von Reich und Arm, Jung und Alt. Wir haben gesehen und wissen, dass Amerika sich wandeln kann. Das ist der wahre Genius dieser Nation. Und dann ein paar Zeilen weiter. Solange ich lebe, werde ich niemals vergessen, dass in keinem anderen Land auf Erden meine Geschichte überhaupt möglich wäre. Zitat Obama, Ende. Oder in Kurzform mit den einfühlsamen Worten der Bild-Zeitung, die uns hiesigen erklärt hat, warum Obama gewonnen und zu Recht gewonnen hat. Zitat Bild-Zeitung. Er verkörpert den amerikanischen Traum. Vom Mischlingskind zum Präsidenten, vom Außenseiter zum Wahlkampfsieger. Sein Aufstieg lässt alle hoffen, dass man es überall hin im Leben schaffen kann, wenn man nur will. Zitat Ende. Da gibt es also im hochgelobten Land von Freiheit und Gleichheit eh und je gesellschaftliche Scheidungen, Diskriminierungen, Hierarchien, die sich gewaschen haben. Und die allgemein kapitalistische Scheidung in Arm und Reich wird ergänzt und verfestigt durch Scheidungen nach Geschlecht, nach Herkunft, nach Hautfarbe und so zu. Ja, und was haben Obama und seine Lobhudler diesen schlecht behandelten Minder- oder auch Mehrheiten denn jetzt zu bieten? Etwa die Beseitigung ihres Elends und seiner Gründe? Oder ihren Aufstieg? Von wegen. Versprochen wird nicht, dass in den USA, sagen wir mal, wir wollen ja nicht unbescheiden sein, sagen wir mal, jeder dritte Tellerwäscher Millionär wird und die übrigen Tellerwäscher wenigstens ein auskömmliches Dasein hätten. Nein, versprochen wird nur, dass das eine oder andere Individuum es schaffen kann, von unten nach oben aufzusteigen. Das ist ein Unten mit sehr vielen Leuten und ein Oben mit einer kleinen, zum Kommando befugten Elite dauerhaft gibt. Dieses Unten und Oben. Das ist die feste Grundlage dieser Verheißung und ist in dieser Verheißung des amerikanischen Traums auch total gegessen. Loben soll man die Durchlässigkeit von unten nach oben für Einzelne. Und ja, abgesehen davon, dass der Obama ja gar kein Unterschichtler in dem Sinn war. Aber wenn es der eine oder andere farbige Unterschichtler doch glatt nach oben schafft, dann sollen die vielen anderen, die unten sind und bleiben, sich darüber freuen. Und ansonsten die Schuld daran, dass sie unten sind und bleiben, bei sich selber suchen. Jedenfalls nicht bei ihrem Laden. Ich möchte zu bedenken geben, es ist also ein äußerst bescheidenes Bedürfnis, wenn die Angehörigen von notorisch zu kurz gekommenen Kollektiven sich damit zufrieden geben, dass sie jetzt durch einen der ihren, oder besser sollte man sagen, durch einen vormals der ihren repräsentiert sind. nämlich repräsentiert in der Elite der maßgeblichen Leute und der Nutznießer der sozialen Hierarchie. Der Aufsteiger, und Obama tut das schon gleich, der dementiert schließlich glaubwürdig, dass er von nun an die Interessen von Schwarzen, Migranten oder sonstigen zu kurz gekommenen durchsetzen möchte. Nein, das muss für diese Leute genug Lohn sein. Der ideelle Lohn, dass einer trotz seiner Hautfarbe Karriere machen konnte. Ein äußerst bescheidenes Bedürfnis. Und zum anderen noch ein äußerst affirmatives Bedürfnis. Wenn Schwarze, Latinos und so weiter sich dadurch gut fühlen, dass ein Schwarzer es zu was gebracht hat. Nämlich im Falle des Obama zu was denn gebracht hat. Dass ein Schwarzer jetzt der Herrscher über Amis aller Hautfarben und Klassen ist. Und dann von denen verlangt, dass sie die Gegensätze, in denen sie sozial stehen, für unbedeutend erachten und allesamt für die Nation zusammenstehen sollen, was immer deren Führer ihnen an schweren Zeiten verordnet. Das hat er ja gleich bei seiner Siegesrede in Chicago getan. Schwere Zeiten stehen uns bevor. Also seine Tour des Versöhnen statt Spalten, die ja auch beim Obama genauso pfäffisch dahergekommen ist wie früher in unseren Breiten bei dem Bruder Johannes Rau, die Älteren werden sich noch erinnern. Also mit dieser Tour des Versöhnen statt Spalten und mit seiner höchstpersönlichen Karriere zum Chef der Weltmacht Nummer 1 stellt Obama sich auf als der Kronzeuge dafür, worauf das Lob der Chance zum eigenen Aufstieg immer schon hinaus will. Nämlich das oberste Kollektiv, das der Nation der Amerikaner in ihren sozialen und politischen Hierarchien. Das ist der eigentliche Gegenstand der Belobigung. Und so wird ein schwarzer Präsident zum neuesten guten Grund für Patriotismus. Und Amerikas neuer oberster Patriot verspricht, so ungefähr wie Weiland der deutsche Kaiser Wilhelm, dass er im Amt keine Parteien oder Hautfarben mehr kennt, sondern nur noch Amerikaner. Und dass ihm Amerika über alles auf der Welt geht, weil er dessen Präsident werden konnte. So landet die Präsidentschaftskampagne dieses seiner Hautfarbe wegen besonderen Bewerbers ganz zielstrebig bei der Demo, wie sehr er die Qualifikation besitzt, die mit der Institution Präsident aller Amis sehr allgemein und allgemein verbindlich vorgegeben ist. Also Leute, ich wollte euch auf Folgendes aufmerksam machen. Da muss man sich schon entscheiden, ob man das Amt eines Präsidenten der USA adeln will dadurch, dass ein Minderheitler es besetzen kann. Oder ob man dieses Amt scheiße findet, weil es zum Kommando über alle Untertanen berechtigt. Dazwischen muss man sich schon entscheiden. Gut, ansonsten, dass er als Farbiger es geschafft hat, Ami-Präsident zu werden. Das war dann nicht Obamas einziger Befähigungsnachweis, den er im Wahlkampf abgeliefert hat. Bei den Debatten über die Sachthemen, die die Nation bewegen, hat er diese Qualifikation bestätigt. Übrigens nach unserem Urteil genauso gut wie sein Mitbewerber McCain. Also gehen wir einige davon durch.
Ja, fangen wir doch gleich an bei der Besichtigung der Tagesordnung amerikanischer Politik mit etwas ganz Unschuldigem an. Wie kümmert sich Amerika in Zukunft um den Nachwuchs, um die Kleinen. Das war ein Thema im amerikanischen Wahlkampf und die Aussagen lassen aufhorchen. Obama. Ich zitiere weitestgehend auf Deutsch, nur wo ich es für angebracht halte, werde ich einen kurzen Rückgriff aufs Original machen, weil man hin und wieder gar nicht glaubt, was sie so alles sagen. Obama gab programmatisch Folgendes zum Besten. Wir wollen dafür kämpfen, dass unsere Schulen verantwortlicher werden gegenüber den Eltern und dass sie dazu befähigt werden, besser ihre entscheidende Verantwortung wahrzunehmen, unsere Kinder vorzubereiten auf die Herausforderungen, die ihnen in der Welt bevorstehen. Der Welt, die sie anführen werden. Also the children sind gemeint, sollen vorbereitet werden for the challenges they'll face in the world they lead. Also von wegen, es ginge an den Schulen der Nation darum, dass unsere Kinder das ABC oder die Integral- und Differentialrechnung gescheit lernen. Und nicht nur Englisch, sondern auch Spanisch. Der US-Politiker weiß sofort ein viel wichtigeres, wofür der ganzen Bildungsinstitution und des Nachwuchses, den sie, die Bildungsinstitutionen, produzieren sollen. Sofort denkt er beim Lesen und Schreiben lernen an die Rolle Amerikas in der Welt und lässt schon beim Tagesordnungspunkt Schulpolitik keinen Zweifel, was die einzige Rolle ist, die die USA kennen, wenn sie an die Welt denken, sie zu führen. Darunter tun es die Amis nicht. Und dafür sollen die Ami-Bildungsanstalten die Rekruten liefern, nämlich für Kinder, von denen der Ami-Präsident dekretiert, dass sie als zukünftige Elite gebraucht werden, gedacht sind, eingeplant sind und zukünftige Elite Amerikas heißt, als solche, die eine Führungsrolle in der Welt wahrzunehmen haben, darauf müssen sie also vorbereitet werden. Kein Wunder, dass wer so anfängt, dann auch folgendermaßen weitermacht. Zitat: Dies, also die Schulpolitik, hat wahrscheinlich mehr mit unserer ökonomischen Zukunft zu tun als alles andere. Und das bedeutet, dass es auch eine Implikation für unsere nationale Sicherheit hat. Denn es hat niemals eine Nation auf der Welt gegeben, die bei einer Verschlechterung ihrer Wirtschaft dennoch ihren Vorrang als Militärmacht behaupten konnte. Ja, das ist Klartext. Es ist eben ein Privileg der modernen Weltmacht Nummer 1. Beim Kleinen einmal 1 sofort ganz unbefangen an eine Funktion des Bildungswesens für Aufstieg, Sicherung, Erhalt des amerikanischen Imperiums zu denken. Und dafür sind amerikanische Staatsbürger, die in die Schule gehen, von Anfang an eingeplant, da ihre Führerrolle zu übernehmen. Das mag drastisch erscheinen, ist es ja auch, dass man Schulkinder gleich mit zukünftiger Weltführungselite gleichsetzt. Und bei der Frage der Schulpolitik gleich an Aufrechterhaltung imperialer Weltmacht, militärischer Weltmachtgröße denkt. Aber man soll sich nichts vormachen und nicht falsch erstaunen oder erschrecken vom europäischen oder bundesrepublikanischen Standpunkt aus. Leadership das kennt das deutsche Schulwesen als Forderung der Bildungspolitiker an es und ihre und seine Produkte genauso. Das könnte genauso gut aus Deutschland kommen. Weshalb gibt es denn immer so locker flockige Bekenntnisse deutscher Politiker dazu, dass natürlich Deutschland möglichst viele Nobelpreisträger hervorbringen müsse, dass Deutschland führend sein muss mit seinen Köpfen in Sachen Natur, Wissenschaft, Technologie, Zukunftstechnologien und so weiter und so fort. Dass deutsche Kinder permanent daraufhin besichtigt werden, ob sie im weltweiten, europäischen, aber auch weltweiten Vergleich führend sind oder nicht. Dass Leadership sein muss, ist doch sonnenklar, dass das die Bestimmung der Kinder ist. Gemessen an allen konkurrierenden Führungseliten. Da Deutschland in puncto Militär in der Hinsicht momentan weniger zu bieten hat und auch weniger Ambitionen hat als die Amerikaner, da sie nicht so viel zu bieten haben, wird bei ihnen die Leadership auf anderen Feldern ausgetragen. Nur die Logik ist ganz genau die gleiche. Die Sprachregelung, die USA sich also bei der Besichtigung der imperialistischen Leistungen ihrer Institutionen leisten können, haben, verglichen mit hierzulande, oft ein erfrischendes Moment von Gradlinigkeit an sich. Aber wie gesagt, man soll sich nicht täuschen. Das beruht nur darauf, dass die Amerikaner de facto in der Welt eine andere Rolle zu verteidigen haben. Übrigens eine Rolle, um die die Deutschen sie immer wieder auch beneiden. Dazu zur Abrundung die kongeniale Ergänzung, die McCain zum Thema Schulpolitik eingefallen ist. Zitat: Wir müssen Programme ermutigen wie Teach for America und Troops to Teachers. Also wo Leute, so geht das Zitat weiter, nachdem sie im Militär gedient haben, geradewegs als Lehrer tätig sein können, ohne die entsprechenden Prüfungen oder Zeugnisse, wie sie in manchen Staaten erforderlich sind. Zitat Ende. Tja, und wer dann nachschaut im Internet unter den hier in der Rede angegebenen Stichwörtern, zum Beispiel bei Troops to Teachers, wo man sich denkt, was ist denn jetzt damit genau gemeint, also Truppen zu Lehrern, dann stellt man fest, dass es in der Tat eine riesige Geschichte in Amerika ist, eine Geschichte, die angesiedelt ist im Bildungsministerium und im Verteidigungsministerium, wo Soldaten, Militärs die Möglichkeit eröffnet wird, eine zweite Karriere, wenn sie als Militär dann nicht mehr tauglich sind oder nicht mehr wollen, im Lehrerberuf anzugehen, wie gesagt, ohne große Umwege in puncto pädagogische Prüfung oder sowas ähnliches. Also der Weltmacht Nummer 1 käme es scheinbar befremdlich vor, wenn man bei national so wichtigen Sachen wie Erziehung des Nachwuchses um den heißen Brei herumreden und bürokratische Umstände machen würde. Soldaten, diese Gleichung haben beide verkündet, sind die besten Lehrer. Das ist das Programm, um das es im Wahlkampf beim Thema Schulpolitik ging, und zwar bei beiden, McCain und Obama.
Spätestens seit Frau Merkel sich an die Spitze dieser Bewegung pro Umwelt gestellt hat, wissen wir ja, es geht dabei um das gute Werk der Rettung des Planeten samt Menschheit vor Klima- und sonstigen Umweltkatastrophen. Deutschland steht hier an der Spitze, die USA sind die garstigen Bremser, heißt es jedenfalls in Deutschland. Naja, interessant also zu sehen, wie stand es mit diesem Thema im US-Wahlkampf. Gut, diesmal soll der unterlegene Kandidat zuerst das Wort erhalten. Zitat: John McCain wird mit der Vergangenheit brechen und eine große nationale Kampagne anführen, um uns auf einen Kurs der Energieunabhängigkeit zu setzen. Kein Problem ist heute dringender als unsere Abhängigkeit von ausländischem Öl. Dies bedroht unsere Sicherheit, Wirtschaft und Umwelt. Der nächste Präsident muss willens sein, komplett mit der Energiepolitik früherer Regierungen zu brechen. Wir müssen den Genius der Amerikaner entfesseln und Industrien ermutigen, alternative, umweltschonende und erneuerbare Energiequellen zu verfolgen. Zitat McCain Ende. Naja, es ist ja auch schon bei der Frau Merkel wirklich kein allzu weiter Weg vom Idealismus der Menschheitsrettung hin zum Realismus der Energiepolitik. Also einer heutigen Kernfrage bei der Konkurrenz der Nationen, dem Ringen um gesicherte und kostengünstige Versorgung des nationalen Standorts mit Energieträgern und des Wettbewerbs um die Führerschaft bei einschlägigen Zukunftstechnologien, die die Nation gerne besetzen möchte, damit andere von ihr abhängig werden. Also schon bei der Frau Merkel ist das kein weiter Weg und erst recht beim US-Kandidaten. Der führt auch bei diesem Politikbereich ganz umstandslos vor, dass dessen allererste und wichtigste Bedeutung aus seiner Einordnung in die imperialistische Problemlage der Nation hervorgeht. Das macht der McCain ja sehr nett deutlich. Siehe die Reihenfolge der Güter, die McCain von der US-Abhängigkeit vom Öl bedroht sieht. Die war in dem Zitat Sicherheit, Wirtschaft, Umwelt. Also die Kompetenz dieses Mannes gibt sachdienlichen Aufschluss. Offensichtlich ist dies die imperialistisch korrekte Reihenfolge. Sicherheit, Wirtschaft, Umwelt. Ja, schon bemerkenswert dabei, wie ein führender US-Politiker diese Lage definiert. Dass seine Nation den Weltmarkt für Öl und sonstige fossile Energieträger mit Geld, Diplomatie und mit Militärgewalt längst so eingerichtet hat, dass er in erster Instanz im Interesse der USA fungiert. Das stellt sich dem Präsidentschaftsbewerber der USA als eine unerträgliche Abhängigkeit vom Ausland dar. Dem McCain gegenüber braucht man gar nicht erst die Frage aufzuwerfen, wer nach Lage der Dinge da eigentlich von wem abhängig ist, etwa in Saudi-Arabien, im Irak oder am Kaspischen Meer, und wer mit welchen Geld- und Zwangsmitteln für die Fortsetzung solcher Lieferbeziehungen sorgt. Die Sorgen eines Mr. McCain, die werfen vielmehr ein bezeichnendes Licht auf den Maßstab, den US-Führer beim Blick auf die Welt in Anschlag bringt. Es ist der Maßstab der globalen Kontrolle durch die USA. Naja, dann ist es kein Wunder, dass bei diesem Maßstab den USA die Schauplätze niemals ausgehen, an denen sich mehr oder minder bedeutende Konkurrenten der US-Kontrolle entziehen. Und das können die USA einfach nicht durchgehen lassen. Also Leute, aufgepasst. So kommen alternative und erneuerbare Energien zu der Ehre, dass ein McCain sie hoch oben auf seiner Agenda einbaut, nämlich als Entlastungsmittel von einer von ihm wahrgenommenen Abhängigkeit der USA. Also dafür, dass die USA weniger erpressbar werden, also dafür, dass die USA den Rest der Welt umso effektiver erpressen können. Und wie steht der Obama dazu? Schlichte Antwort, genauso. Zitat Obama: Wir können den Erfindungsreichtum von Farmern und Wissenschaftlern, Bürgern und Unternehmern nutzbar machen, um diese Nation von der Tyrannei des Öls zu befreien und unseren Planeten vor dem Punkt zu bewahren, von dem es keine Rückkehr gibt. Zitat Ende. Das hat die allerneueste Führergarnitur der USA also gelernt. Vielleicht hat sie das sogar von Frau Merkel gelernt. In einer so wichtigen imperialistischen Erfolgsfrage wie der Energieversorgung darf Amerika keinem Konkurrenten die Führungsrolle überlassen. Und als sozusagen Kollateralnutzen fällt bei diesem Lernprozess ab, dass die USA auch in der Disziplin Ideologien der Menschheitsrettung die Pole Position übernehmen.
Ja, wenn schon Politikbereiche wie Schule oder Umwelt, über die Heinz jetzt gesprochen hat, die Umwelt, ihre eigentliche Bedeutung für Amerika dadurch erfahren, dass und wie gut sie als Beitrag zum globalen Erfolg des US-Imperiums funktionieren, dann ist ja sonnenklar, ein Hauptschlager des US-Wahlkampfes besteht darin, wie es um die Durchsetzungsfähigkeit der USA in der globalen Politik bestellt ist. Und das ist nach Lage der Dinge, nach der Lage nämlich, wie die USA sie im Gefolge ihres Kriegs gegen den internationalen Terrorismus hergestellt haben, in erster Instanz die Würdigung einer Kriegslage mit einer ganzen Reihe gelaufener, noch laufender oder schon angesagter Waffengänge, die das Copyright der USA tragen. In dieser Frage gab der alte Vietnam-Kriegsheld McCain die Tonlage vor. Zitat: Ich denke, die Lehren aus Irak sind ganz klar. Man darf keine verfehlte Strategie haben, die fast dazu führt, einen Konflikt zu verlieren. Wir müssen diese Strategie ändern. Dies erfordert zusätzliche Truppen und eine grundlegende Änderung der Strategie. Und dafür habe ich gekämpft. Und schließlich sind wir mit einem großartigen General und einer Strategie, die Erfolg hatte, vorangekommen. Wir gewinnen jetzt im Irak und wir werden mit Sieg und Ehre heimkommen. Zitat Ende. Wirklich eine schöne Kritik an der von George W. Bush verantworteten Irak-Kriegsführung von seinem Parteifreund McCain, der sich seiner unabhängigen Denkungsart rühmt. Worin besteht sie nämlich? Wir hätten fast verloren. Wenn ich nicht dafür gekämpft hätte, dass wir durch zusätzliche Truppen und einen klasse Kriegsherrn vor Ort, den wir dann dorthin geschickt haben, doch noch gewinnen würden. Und damit das unamerikanischste Abwenden, das sich denken lässt, ehrlos einen Krieg vergeigen. Ja, so kann man es auch als moralischen Höchstwert der Nation ausdrücken, was der nüchternen Sache nach Folgendes besagt: Die Geltung der USA auf der Welt beruht auf der Macht, die aus ihren Gewehrläufen kommt. Alte Semester werden sich daran erinnern, eine Sentenz von Mao Zedong, die übrigens heute Gegenstand der Auseinandersetzung im amerikanischen Wahlkampf ist. Wie viele Gewehrläufe müssen wir noch aufstellen? Reicht es jetzt oder müssen mehr her? Es ist der Besitzstand ihrer militärischen Überlegenheit, auf den die USA ihre auswärtige Politik gründen. Und da steht McCain, damit brüstet er sich, als der Mann da, der für die Bewahrung und den Ausbau dieser Überlegenheit steht. Welche Antwort fällt dem sogenannten Iran-Skeptiker Obama darauf ein? Zitat: Wenn ich Präsident bin, werden wir diesen Krieg im Irak beenden und unsere Truppen heimbringen. Wir werden den Job gegen Al-Qaida in Afghanistan zu Ende bringen. Wir sollten den Irakkrieg verantwortungsvoll beenden. Das sollten wir in Phasen tun. Aber in 16 Monaten sollten wir fähig sein, unsere Kampftruppen zu reduzieren, etwas Entlastung für Militärfamilien und unsere Truppen schaffen und unsere Anstrengungen in Afghanistan fördern, sodass wir Bin Laden fangen und töten und Al-Qaida vernichten. Das ist also der vorherrschende Dialog im US-Wahlkampf inklusive Fernsehdebatten. Obama verspricht seinem Volk den Kopf von Obama verspricht seinem Volk den Kopf von Osama. Übrigens, selbst in deutschen Zeitungen wurde ja das auf Englisch zitiert, die Aussage von ihm: We will kill him. Übrigens auch, daran hat er auch keinen Zweifel gelassen, wenn er dafür einen Krieg in Pakistan ansetzen muss. Und McCain zählt daraufhin alle Militäraktionen der USA auf, bei denen er die Ehre hatte, wenn schon nicht persönlich dabei, so doch zumindest entschieden dafür gewesen zu sein. Auf dieser Basis wird nur um eines gestritten, um den sachgerechten Kriegsschauplatz. Obama wirft dem Irak-Feldzug der Bush-Administration die selbstverschuldete Erfolglosigkeit vor und die hohen Kosten an Dollars und amerikanischen Toten. Stattdessen möchte er die aus Irak abgezogenen Truppen gleich nach Afghanistan weiter verfrachten, um dort militärisch bis zum letzten Taliban zu eskalieren, weil ihm dies als der wichtigere Krieg vorkommt. McCain will auch mehr Truppen nach Afghanistan tun, aber unbedingt vorher noch im Irak gewinnen, damit den USA auch bloß der Anschein erspart bleibt, sie könnten nicht jeden Krieg auf der Welt glorreich beenden, den sie vorher angezettelt haben. So geht Wahlkampf in den USA, wenn er auf den Kern der Sache, die Behauptung der Nation als Weltmacht, zu sprechen kommt. Nach der Wahl reduziert sich dieser erlesene Streit dann ziemlich sachgerecht darauf, in welchen Fristen eine Rationalisierung der US-Militärpräsenz im Irak zu haben ist, ohne dass bei der Kontrolle dieses Staates etwas anbrennt. Noch 2010 oder erst 2011. Wann also die berühmte Mission echt als accomplished gelten darf, die US-Truppen im Irak abgeliefert haben, und wie vielleicht noch erinnerlich, George W. voreilig bereits am 1. Mai 2003 als erledigt verkündet hatte. Damit übrigens dann diese Truppen gleich zu ihren nächsten Missions weiterreisen können, deren Schauplätze und Schwerpunkte nicht zuletzt dank des US-Wahlkampfs bereits weltöffentlich erneut angesagt worden sind. Sachgerecht also, dass der neue Präsident den seit 2 Jahren amtierenden Verteidigungsminister Gates von seinem Vorgänger übernimmt. Auch wenn sich linke Anhänger und Wahlhelfer Obamas darüber jetzt schockiert äußern und ihre, wie man den deutschen Zeitungen nehmen kann, Enttäuschung über ihren Hoffnungsträger zu Protokoll geben. Zu diesen Enttäuschungen von der Politik fällt uns eigentlich immer nur dasselbe ein. Hinter der nach jeder Wahl einkehrenden Enttäuschung steckt ganz offenbar zunächst mal eine dicke Täuschung. Und die besteht in diesem Fall wohl darin, dass man sich nicht Klarheit darüber verschaffen will, dass die Arbeitsplatzbeschreibung des Jobs Präsident der Weltmacht Nummer 1 nun nichts anderes beinhaltet als eine Lizenz zum Töten.
Tja, schon eindrucksvolle Zitate, die man da aus dem US-Wahlkampf sich zugänglich machen kann. Und ich hoffe, es ist uns gelungen, da zu tun, dass Anti-Amerikanismus nicht immer bloß der Konkurrenzneid eines deutschen Nationalisten auf die Übermacht der Amis sein muss, sondern dass es gute Gründe für Gegnerschaft gegen die Weltmacht Nummer 1 gibt. So, für heute zum letzten Passus. Krisenpolitik. Naja, erstmal folgender Hinweis. Die kundigen Beobachter und Experten für US-Politik, die sind sich ja alle einig, hätte die Ami-Wahl schon im August stattgefunden, statt im November, dann hätte der McCain bessere Chancen gehabt. Da war nämlich gerade Krieg zwischen Georgien und Russland. Und da hätten viele Amis dem altgedienten Kriegsspezialisten von den Republikanern mehr Umsicht beim für die USA günstigen und für Russland ungünstigen imperialistischen Krisenmanagement zugetraut. Naja, es kam dann halt anders. Und McCains Rivale Obama hat sich schließlich als der Krisengewinner entpuppt. Denn bis November, wo Wahl war, da war die Krise des Finanzkapitals eskaliert. Und auf diesem Feld galt Obama der Mehrheit der US-Wähler als kompetenter. Frage, womit hat er das verdient? Zitat Obama zur Finanzkrise. Nun müssen wir auch erkennen, dass dies ein endgültiges Verdikt über 8 Jahre gescheiterter Ansätze von Wirtschaftspolitik ist, die von George Bush gefördert und von Senator McCain unterstützt wurden. Einer Theorie, die im Wesentlichen sagt, dass wir Regulationen und Verbraucherschutz zerfetzen und denen mehr und mehr geben können, die das meiste haben. Und irgendwie wird der Wohlstand nach unten durchsickern. Es hat nicht funktioniert. Die Zyniker, die Lobbyisten und die speziellen Interessenten haben unsere Regierung in die Richtung eines Spiels gebogen, das nur sie sich leisten können zu spielen. Sie denken, ihnen gehört diese Regierung, aber wir sind heute hier, um dies zurückzunehmen. Ich denke, die Grundsätze der Wirtschaft müssen daran gemessen werden, ob oder ob nicht die Mittelklasse einen fairen Anteil erhält. Zitat Obama, Ende. Also, offenbar teilt, erste Feststellung, der Obama den neuen Mainstream der Ansätze von Wirtschaftspolitik, der nach dem großen Crash so blitzschnell überall Platz gegriffen hat. Und der lautet, Schuld an der Krise der kapitalistischen Wirtschaft ist nicht dieses System, sondern seine unkundige Handhabung durch Scharlatane aus dem akademischen Bereich der Wirtschaftstheorie. Die haben sich überdies auch noch die Vorgängerregierung unter den Nagel gerissen, die so fahrlässig war, dies mit sich geschehen zu lassen. Also ist der erste Schritt der Krisenbewältigung und des Dienstes am Kunden aus der Mittelklasse, dass der Staat sich wieder auf seine Macht besinnt, und seine Kompetenz ausübt, Regulationen zu verhängen, auch über die Finanzspekulanten. Was offenbar dann gleich dasselbe ist wie die Beteiligung der Mittelklasse am Wohlstand. Und nur wenn der Staat wieder ganz bei sich ist, kann er mit seiner Macht das tun, was jetzt ansteht, nämlich den nationalen Kapitalismus retten. Dafür steht Obama. Den nationalen Kapitalismus retten. Das geht dann allerdings nur darüber, dass der Staat das Finanzkapital rettet. Und bei uns ist es ja auch so, alle öffentliche Schelte über die Gier der Spekulanten, auf Englisch Greed hat man in dem Zusammenhang ja mitgekriegt, also all diese öffentliche Schelte der Spekulanten darf kein anderes nationales Einverständnis am Schluss ergeben als das, das System der Spekulation, das muss wieder zum Funktionieren gebracht werden. Warum? Weil alle und alles davon abhängen. Das gilt offensichtlich allgemein, diese Abhängigkeit, als ein guter Grund, um auch der mit einem Wahlsieg Obamas beglückten Mittelklasse die schweren Zeiten praktisch zu bescheren, die der neue Chef ideologisch ja schon in seiner Siegesrede von Chicago ausgerufen hat. Die andere Säule der Macht der USA, neben dem Militär, also ihre Kapital- und Kreditmacht, die ist durch das Wirken der Kapitalisten selber beschädigt. Da ist es die erste Pflicht des neuen Führers, von Staats wegen alles zur Sanierung dieser amerikanischen Kapital- und Kreditmacht zu unternehmen. Die erste Etappe dieses Unternehmens ist die Rehabilitierung des Finanzkapitals. Und dafür stehen dann ja auch die ersten einschlägigen Personalentscheidungen des Mr. Obama auf diesem Sektor. Dass zum Beispiel der Chef der New Yorker Notenbank sein Finanzminister wird. Zum, Zitat Obama, fairen Anteil der Mittelklasse hat der Obama dann inzwischen auch schon etwas vermeldet. Denen stellt er notfalls unter staatlicher Beihilfe zustande gekommene Jobs in Aussicht. Wie man hört, über etliche Jahre verteilt 2,5 Millionen im Bereich der Infrastruktur. Jobs, das ist für diesen Menschenschlag nun einmal das höchste der Gefühle. Und angesichts der fatalen Wirkungen der kapitalistischen Krise, man rechnet ja mit Massenentlassungen, auch und gerade auf die menschliche Manövriermasse dieses Systems, müssen die Lohnarbeiter des Kapitals geradezu dankbar dafür sein, wenn sie sich in einem Job für überhaupt einen Lebensunterhalt krummlegen dürfen. Ein Jobs, ein eher ungemütlicher Zustand, den die Mittelklasse sich da dank Obama einhandelt. Aber die Lobhudler Obamas, die haben sich auch dafür schon wieder einen Ehrentitel ausgedacht. Die vergleichen ihn ja sowieso gerne mit großen Vorgängern, also zum Beispiel mit dem dynamischen Kuba-Krisen- und Vietnamkriegs-Leader Kennedy. Und in Bezug auf Jobs ist ein anderer Vorfahr aus der Ahnengalerie großer US-Präsidenten einschlägig, die sich ums Vaterland verdient gemacht haben. Der Roosevelt.